Jetzt hat man gesehen, dass das eben trotzdem auch öffentlich, auch in sozialen Medien sehr stark diskutiert wurde und relativ knapp, auch nachdem es schon im Richterwahlausschuss im Prinzip genehmigt war, bevor es dann zu der Abstimmung kam. Aus Ihrer Sicht war das Zufall, dass das so in die Öffentlichkeit gekommen ist?
Herr Preis, meine feste Überzeugung ist, dass große Teile der Bevölkerung das allenfalls aus dem Augenwinkel begleiten und an ganz anderen politischen Themen interessiert sind als an Richterwahlen. Wir müssen die machen und nochmal, beim nächsten Mal machen wir es.
Und damit wieder ein herzliches Hallo hier bei Matthias Meinung. Schön, dass ihr auch heute Morgen, hoffe ich, heute Morgen wieder dabei seid. Und ja, steigen wir doch gleich mal ins Thema ein. Naja, was heißt Thema? Eigentlich ist es ein Nullthema. 30 Minuten, bla 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 bla. Klar, kann man natürlich jetzt hier auch über meinen Podcast sagen, da sind es keine 30 Minuten, da sind es meistens nur 10 Minuten. Aber das ist ja auch hier meine Meinung und nicht jeder muss meiner Meinung sein. Also von daher, außerdem bin ich ja nun auch nicht der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich dort bei den Öffentlich-Rechtlichen 30 Minuten lang interviewt werde zu dem sogenannten Sommerinterview und jeder Tatort läuft länger als 30 Minuten, dann frage ich mich allen Ernstes, 30 Minuten, ernsthaft jetzt? 30 Minuten. Also wenn in diesen 30 Minuten in irgendeiner Art und Weise etwas Substanzielles bei herumgekommen wäre, und ich gebe noch gleich mal einige Beispiele aus dem Sommerinterview, was ich mir nun wirklich angeguckt habe, da fragt man sich allen Ernstes, und das frage ich mich wirklich allen Ernstes, warum sie das überhaupt gemacht haben. Also man hätte Bundeskanzler Friedrich Merz durchaus vernünftig auf den Zahn fühlen können, hat man nicht wirklich gemacht. Das ist meine Interpretation der ganzen Geschichte. Klar, in den ganzen Rundfunkräten und so weiter, da sitzen ja auch genug CDUler, die dann vielleicht sich überlegen, Leute, wir sind ja letzte Woche schon gescholten worden, und zwar massiv gescholten worden. Und uns wurde ja, also ich spreche jetzt aus CDU-CSU-Sicht, uns wurde ja vorgeworfen, wir würden hier mit rechten Newsportalen wie Apollo oder News oder sonst irgendwie vergleichbar hier paktieren, weil es ja jetzt mittlerweile 70, das muss man sich mal vorstellen, von 208 Abgeordneten, es gibt jetzt mittlerweile 70 Abweichler. Alleine in der Unionsfraktion, da haben wohl einige ihre Eier wiedergefunden, die Frauke Brosius-Gersdorf, die designierte Verfassungsrichterin für den zweiten Senat, der übrigens für Parteiverbote zuständig ist, ja, die wollen sie nicht wählen. So, Punkt. Aus, Ende der Geschichte. Ein völlig normaler demokratischer Vorgang. Ja, wirklich. Ein völlig normaler demokratischer Vorgang. Und darüber wird sich natürlich von linker Seite, also sprich SPD, Linke und Grüne, immens drüber aufgeregt. Also sowas von aufgeregt. Also wenn die sich genauso darüber aufregen würden, dass zum Beispiel die AfD immer noch keinen Bundestagsvizepräsidenten hat oder dass sie die Ausschüsse nicht leiten dürfen, dass sie nicht mal Vize-Vorsitzende der Ausschüsse, 6 Ausschüsse an der Zahl im Deutschen Bundestag bekommen haben. Oh ja. Aber wie gesagt, ne, wenn das gegen rechts geht, wir sehen es ja auch bei dem Projekt Demokratie leben, gegen rechts ist immer alles gut, ist immer alles super, kann man alles machen. Hauptsache keine konservative Meinung. Apropos konservative Meinung, die Grünen haben übrigens auch über Monate hinweg bis zum Ende durchgehend einen konservativen Verfassungsrichter hier in Deutschland auch verhindert. Aber gut, kommen wir mal zurück zu Friedrich Merz. Also der wiederum sitzt im Sommerinterview und spielt die ganze Bedeutung von Frauke Brosius-Gersdorf und der Wahl komplett herunter. So von wegen, ja, das interessiert doch die Bevölkerung sowieso nicht. Ja, das ist auch keine Krise irgendwie der Demokratie hier in Deutschland. Das ist auch keine Krise, vor allem keine Krise der Regierung. Doch, Herr Merz. Das ist eine massive Krise ihrer eigenen Regierung. Und das nach nicht einmal 100 Tagen im Amt. Sie waren genau 67 Tage im Amt und da hat es geknallt. So richtig schön geknallt. Ja? Es wird auch keine Kritik in diesem Sommerinterview, das, wie gesagt, 30 Minuten geht, überhaupt also an der Unionsfraktionsführung laut. Also vor allen Dingen nicht gegenüber dem Unionsfraktionsvorsitzenden Jens Spahn, der ja sowieso Probleme mit einer Maskenaffäre hat, die jetzt auch irgendwie so ein bisschen unter den Tisch gekehrt werden soll. Ja, da sei ja jetzt nun alles gesagt und bla und so und das, hier kommt. Ne? Ja, einen Untersuchungsausschuss könnte es da geben. Könnte es geben. Das Problem ist, die Grünen und die Linken als Pseudo-Opposition im Deutschen Bundestag, ja, die kriegen keinen Untersuchungsausschuss hin, denn dazu brauchen wir nämlich 25% aller Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Das heißt, sie wären auf die Stimmen der AfD angewiesen. Aber sie möchten das nicht. Die AfD hat gesagt, von mir aus oder von uns aus gerne, hier, Untersuchungsausschuss noch und nöcher. Untersuchungsausschuss im Bereich Corona, da soll es ja jetzt nur eine Enquete-Kommission geben. Und eine Enquete-Kommission, die könnt ihr sowas von in die Tonne kloppen. Ja, da wird dann 3 Jahre lang irgendwie rumpalabert und lala, dann gibt es einen Abschlussbericht. Ne, da guckt man einmal auf das Deckblatt und dann wandert das Ding in die Ablage P. Das war's. Es gibt nämlich keine Konsequenzen aus so einem Enquete-Kommissionsbericht. In keinster Art und Weise. So, auf jeden Fall, die AfD wäre bereit, also auch ein Untersuchungsausschuss im Bereich der Maskenaffäre, ein Untersuchungsausschuss im Bereich von Northvolt, kann sich vielleicht auch noch einer dran erinnern, ne? Habeck, 600 Millionen Euro, weg. Ja, obwohl man ihn gewarnt hatte. Ja, lang und breit. Genauso hatte man auch Jens Spahn gewarnt, was diese Masken anbelangt, aber das ist sogar noch ein bisschen fischiger, ja, als diese ganze Geschichte von Robert Habeck. So, und wenn man jetzt sich überlegt, dass Friedrich Merz da nun wirklich sitzt, also wirklich sitzt, ja, und sagt, nee, hier, alles gut, alles in Ordnung, keine Krise meiner Regierung, keine Krise in der SPD, keine Krise vor allen Dingen nicht in der Union. Ich weiß gar nicht, ob der Mann das irgendwie selber glaubt, was der da sagt. Hm? Apropos, was der da glaubt, was der selber sagt, der weiß gar nicht genau, was der da gesagt hat. Zum Beispiel hat er Arbeitslosengeld 1 und Arbeitslosengeld 2. Arbeitslosengeld 1 ist das Arbeitslosengeld, was man bekommt, wenn man zum Beispiel gekündigt worden ist oder so. Das ist dann zwischen 6 Monaten und 18 Monaten das Arbeitslosengeld 1. Das ist ja quasi das klassische Arbeitslosengeld. Danach, wenn man dann keinen Job gefunden hat oder in die Selbstständigkeit gegangen ist oder irgendwie etwas hat, um seinen eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten, dann fällt man ins Bürgergeld. So. Auch das hat der Bundeskanzler verwechselt. Ja, dass er irgendwie hier gesagt hat, er würde dann, ne, das Arbeitslosengeld, beziehungsweise dann sagte er, das Bürgergeld, dann, dass das dann auch erhöht wird, damit die Leute schneller in Jobs kommen, wo ich mir gedacht habe, wenn du das erhöhst, Junge, dann sind die Anreize ja noch weniger zu sagen, okay, ich quäle mich morgens um 6 aus dem Bett, gehe 8 Stunden mal lochen für diesen Staat, der mir übrigens, und gestern war Steuerzahler-Gedenktag, dieser symbolische, der mir übrigens 52,9 Cent von jedem Euro wegnimmt. Am Ende bleiben für einen selbst, ne, sagt der Bund der Steuerzahler, 47,1 Cent übrig. Die darfst du für dich selber ausgeben. Der Rest geht an Vaterstaat. Steuern, Abgaben, Sozialabgaben, Krankenkasse. Apropos Krankenkasse, ja, genau. Und ich weiß, es ist ja ganz schön viel Thema heute Morgen. Aber Krankenkasse, ja, 12 Milliarden Defizit. Ein voraussichtliches Defizit von 12 Milliarden Euro. Und jetzt überlegt euch mal, denkt euch mal 10 Jahre zurück, so ungefähr. Vor 10 Jahren hatten die Krankenkassen einen Überschuss von 30 Milliarden Euro im Portfolio. 30 Milliarden Euro. Jetzt machen sie, das hatten sie, das lag auf der Seite. Das ist komplett abgeschmolzen. Auch übrigens dank Jens Spahn, wohlbemerkt. Ja, jetzt machen sie jedes Jahr 12 Milliarden Euro Verlust. Ja. Woher das wohl kommt? Also jetzt nicht unbedingt auf Grundlage von 80 verschiedenen Krankenkassen, die wir hier in Deutschland haben, mit diversen üppigen Gehältern und riesigen Immobilien, die sie hier irgendwie bewirtschaften müssen und das ja gegen die Digitalisierung sein, weil man dann Jobs wegrationalisieren könnte oder so. Ja, das zählt auch dazu, aber das ist nur ein kleiner Tropfen, ja, auf den heißen Stein. Klar kann man da auch Geld einsparen. Ein Großteil des Geldes kann man natürlich darin einsparen, worüber man ja hier in Deutschland nicht wirklich reden darf, sonst landet man ganz schnell, ganz, ganz schnell, ja, auf der Liste des Verfassungsschutzes. Wie jetzt übrigens auch dieses Wochenende rausgekommen, es 3 YouTubern passiert ist. Einmal Miro, der ist meistens auf X unterwegs, dann dem Ketzer der Neuzeit, dem ist das auch passiert, und meinem geschätzten Podcast-Kollegen Boris von Morgenstern. Boris, wir müssen da mal reden. Auf jeden Fall durften diese drei YouTuber beim sogenannten Influencer Day in Baden-Württemberg, welches die AfD dort organisieren wollte, und als Partei hat sie das Anrecht, zum Beispiel im Landtag sich Räume zu reservieren, um dort Veranstaltungen durchzuführen oder durchführen zu lassen. Ich war jetzt auch mit meiner Frau zum Beispiel im Deutschen Bundestag. Auch dort hat die AfD einen Saal organisiert und dort hatten wir auch quasi unser Treffen und haben da unter anderem mit Beatrix von Storch oder auch Ulrich Vosgerau gesprochen. Also es waren jetzt nicht nur zum Beispiel AfD-Parteimitglieder dort, sondern es waren dort zum Beispiel dann auch YouTuber da wie Ein Golan und so weiter und so weiter. Ja, es gab wirklich, wirklich tolle Gespräche. Und genau das sollte so im kleineren Rahmen auch mit Vorträgen in Baden-Württemberg sein. Und da hat doch die grüne Landtagspräsidentin, deren Namen ich leider nicht aussprechen kann, soll auch nicht despektierlich sein, aber ich habe sowieso ein Problem mit solchen Namen und diese richtig auszusprechen, also lasse ich es lieber gleich. Ja, die hat diesen drei YouTubern Hausverbot erteilt. Mit der Begründung, sie stehen auf der Liste des Verfassungsschutzes. Das seien Rechtsextremisten und sie würden eine verfassungsgefährdende Delegitimierung des Staates betreiben. Also diesen Schlagsatz, den Ex-Innenministerin Nancy Faeser und ihr Untergebener, möchte ich mal sagen, Thomas Haldenwang, der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, hier in die Welt gesetzt haben. Das war, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren oder so. Und darunter wird jetzt alles subsumiert, was kritische Meinung anbelangt. Naja, auf jeden Fall, Friedrich Merz, der konnte da jetzt die Kuh nicht vom Eis kriegen, meiner persönlichen Meinung nach. Und dass diese ganze Geschichte mit Frauke Borsius-Gerstorf jetzt in die nächste Runde gehen soll, so von wegen, naja, die SPD hält an der Frau fest und die Frau möchte sich jetzt gerne bei der Unionsfraktion vorstellen, blablabla, das sei jetzt einmal dahingestellt. Aber wer mal wirklich wissen möchte, ja, wie jemand im Innersten aussieht und wie jemand auch handelt und agiert und welche zum Beispiel Schicksalsschläge jemand erlitten hat. Ja, wie so ein typischer Rechtsextremist, möchte ich jetzt mal sagen, im Inneren tickt, dem empfehle ich den Podcast von meiner Frau von gestern. Sie hat ein wirklich tolles Gespräch mit dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Thomas de Jesus Fernandes, hier aus dem Landtag Mecklenburg-Vorpommern, natürlich auch von der AfD, geführt. Und da geht es nicht nur um die Partei oder so, oder was die Partei will, sondern wie ist er so als Mensch? Was hat ihn überhaupt dazu bewegt, überhaupt in die AfD einzutreten? Und es geht auch um Brotbacken. Also würde mich freuen, wenn ihr einschalten würdet. Und hier am Ende nochmal für euch einmal der kurze Trailer dazu.
Aber es ist auch wichtig, mal zu scheitern. Also es trägt ja zur Entwicklung jeder einzelnen Persönlichkeit weiter. Deswegen bin ich auch ein Freund davon, dass Leute, die später in die Politik gehen, wirklich auch ihren Lebensweg hinter sich haben, schon zum Teil. Und von mir aus auch gescheitert sind. Ja, aber es gibt keine Möglichkeit für einen selber, sich zu ändern, wenn man keine Fehler macht oder wenn man nicht scheitert. Das ist ganz wichtig. Und das bleibt Leuten verwehrt, die eben aus dem Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal. Woher sollen die das wissen? Die wissen das gar nicht. Denen fehlt eben genau diese Erfahrung. Denen fehlt auch der Umgang mit anderen Menschen, das teamfähig sein. Vor allen Dingen auch das empathische mal auf andere eingehen und auch mal zuhören. Da hat der andere ja recht. Kann ja sein.